Julian, lass mich nach Hause fahren, bat Janet. Ich bringe die Kinder zu deiner Schwester nach Wales oder hierher, was immer du willst, aber lass mich fahren. Er kniete sich vor ihr aufs Bett und nahm ihre Hände. Wie stellst du dir das vor? Du kannst doch unmöglich allein nach Warringham reisen. Sie befreite ihre Hände. Lucas Durham wäre bestimmt bereit, mich zu begleiten, und die Edmund liegt da unten am Kai. Ja, und eine burgundische Flotte kreuzt vor der normannischen Küste. Na und? Wir könnten sie mühelos umgehen, nach Cornwall segeln und dann die englische Küste entlang bis nach Dover oder Sandwich. Die Antwort lautet trotzdem nein. Es ist zu gefährlich und es besteht kein Anlass zu solch einem unüberlegten Schritt. Du riskierst das Leben unserer Kinder, weil du mir misstraust. Du weißt genau, dass ich um keinen Preis der Welt das Leben unserer Kinder aufs Spiel setzen würde. Aber ich gedenke nicht, Clarence in die Falle zu tappen. Er hat es gesagt, um uns aufzuschrecken, uns zu bewegen, Angers Hals über Kopf zu verlassen, um die schwierigen Verhandlungen zwischen Warwick und Marguerite zu behindern. Nicht etwa, weil es Grund zur Sorge um unsere Kinder gäbe. Und ehe ich mich von Clarence manipulieren lasse, friert die Hölle ein. Trotzdem hat er recht. Ich kenne Richard of Gloucester. Er lebte in Warwicks Haushalt, während ich Gouvernante dort war. Irgendetwas stimmt nicht mit Gloucester. Clarence mag ein Ränkeschmied sein, aber Gloucester ist... Sie fand offenbar kein Wort dafür. Julian wusste trotzdem, was sie meinte. Er erinnerte sich an den Abend, als der damals 11-jährige Gloucester ihm bedeutet hatte, dass er ihm die Kehle durchschneiden wollte. Nur eine Unverschämtheit eines ungezogenen Bengels und dennoch. Julian ahnte, dass mit Gloucester nicht zu spaßen war. Aber er ist seinem Bruder treu ergeben und würde niemals gegen dessen Wünsche handeln. Und eins ist gewiss, vor Edward sind unsere Kinder sicher. Darüber hinaus hat Frederick die Wachen in Warringham verstärkt und hält die Zugbrücke geschlossen. Rastlos stand Janet auf. All das ändert nichts an der Tatsache, dass du glaubst, ich würde Edward oder meinem Bruder von der Verschwörung hier berichten, wenn ich Gelegenheit dazu bekäme. Julian stand ebenfalls auf und folgte ihr ans Fenster. Er legte behutsam die Arme um sie. »Ich weiß zumindest, dass ich es täte, wäre die Situation umgekehrt«, murmelte er, steckte die Nase in das weiche Haar in ihrem Nacken, dort, wo der Zopf begann, und ließ die Hände über ihre Hüften gleiten. In seinen Armen drehte sie sich um, verschränkte die Hände in seinem Nacken und sah ihm mit einem kleinen, kummervollen Lächeln in die Augen. »Manchmal schaffst du es immer noch, mich mit deiner Offenheit zu verblüffen.« »Wozu sollen du und ich einander noch anlügen? Das haben wir glücklicherweise nicht nötig, oder?« Sie nickte und legte einen Moment die Stirn an seine Schulter. »Lass uns ins Bett gehen«, flüsterte er. »Wozu die Umstände?« fragte sie, schnürte sein Wams auf und entblößte seine Schultern, ehe er auch nur versuchen konnte, es zu verhindern. »Julian«, stieß sie erschrocken hervor, »was in aller Welt hast du da?« »Gar nichts.« Er wollte sie mit einem Kuss ablenken, aber sie bog den Kopf weg und betrachtete seine Schulter eingehender. Marguerite hatte ganze Arbeit mit ihren Krallen geleistet. Das Licht der Kerze reichte, um Janet zu zeigen, was das für Kratzspuren waren. Und sie erstarrte wie Lots Weib. Julian löste sich von seiner Frau. »Keine Szene, ja? Sei so gut. Es hat nichts zu bedeuten und es ist nicht wert, deswegen ein Gesicht zu machen, als wäre die Pest ausgebrochen.« Es klang unwirsch, schärfer, als er beabsichtigt hatte. Janet blinzelte. »Du rammelst Marguerite d'Anjou und es hat nichts zu bedeuten?« Die Scham brannte in seinem Bauch. Es war das gleiche Gefühl wie damals, als er Warwicks Frau seine Liebe offenbart hatte, und genau wie damals machte es ihn kopflos. »Ich verbiete dir solch vulgäre Reden!« Sie schüttelte langsam den Kopf, fassungslos. »Janet, hör mir zu!« Julian nahm ihre linke in beide Hände. »Es tut mir leid.« »Wirklich. Ich wollte niemals, dass du das erfährst, denn es war nie mein Wunsch, dich zu kränken.« »Verstehe. Darum wolltest du nicht, dass ich es erfahre.« Er verstand ihren Sarkasmus nicht so recht, aber schlimmer war der Schmerz in ihren Augen. Sei nicht unglücklich, bat er hilflos. Das ist es nicht wert, glaub mir. Sie hörte ihm gar nicht zu. Wozu sollen du und ich einander noch anlügen? Hast du das nicht eben erst gesagt? Während du gleichzeitig mit dieser Lancaster-Schlampe die Ehe brichst, ja? Sie ist die Königin, also pass auf, was du sagst, knurrte er. Königin oder nicht? Ein lasterhaftes Miststück ist sie auf jeden Fall, und das werde ich sagen, ob du es hören willst oder nicht, my Lord. Und du bist ein untreuer Lump und ein Ehebrecher, genau wie sie. Ich würde mir an deiner Stelle gut überlegen, ob du Steine werfen willst, gab er eisig zurück. Du bist schließlich auch nicht als keusche Witwe in unser eheliches Bett gekommen, sondern mit einem königlichen Bastard unter dem Herzen, nicht wahr? Er bereute es schon, noch während er es sagte, aber es wollte um jeden Preis heraus. Janet sagte nichts mehr. Julian hatte geahnt, dass dieser Vorwurf, so himmelschreiend ungerecht er auch war, sie mundtot machen würde. Im Grunde war ihm das ganz lieb so, denn er wollte dieses unselige Thema beschließen. Doch irgendetwas an ihrem Blick ließ ihn argwöhnen, dass diese Sache ihm noch teuer zu stehen kommen würde. Niedergeschlagen streckte er sich auf dem Rücken aus und starrte in den Baldachin empor. Er bereute, dass er seine Frau unglücklich gemacht hatte, aber obwohl er sich bemühte, konnte er keine echte Reue für seine Untreue empfinden. Janet hatte also recht, musste er einräumen. Er war ein Lump. Die Erkenntnis entlockte ihm ein schuldbewusstes Grinsen, bis er plötzlich die Stimme seines Vaters in seinem Kopf hörte. »Du bist eine Schande für dein Haus, Julian!« Das Grinsen verschwand wie fortgewischt.